Einen guten Morgen Ihnen allen und ein herzliches Willkommen bei unserem Jahrestreffen. Wir Schwestern freuen uns auf den gemeinsamen Tag mit Ihnen, der auch so etwas wie ein Jubiläumstag ist. Im Jahr 1924, also vor 90 Jahren, lud Christa von Fiebern, unsere Gründerin, erstmals zu so einem Treffen nach Stuttgart ein. Dieses Treffen war ein Neujahr und wurde Tagung genannt. Die Tagung ermöglichte den Kontakt zu all denen, die mit Christa von Fiebern in Kontakt waren und mit ihrer Arbeit verbunden waren, aber nicht mehr in Stuttgart lebten, sondern irgendwo wieder an ihrem Heimatort. Es war also sozusagen für die Auswärtigen. Einen Auswärtigen möchte ich heute ganz besonders herzlich begrüßen, Herrn Kurt Schneck. Er ist aus Österreich zu uns gekommen, dort leitet er das Schloss Klaus, das ist eine Kurzbibelschule, der Fackelträger in Österreich. Herzlich willkommen, dass Sie da sind. Musikalisch wurden Sie bereits begrüßt vom Posaunenchor unter der Leitung von Herrn Jürgen Völlnagel und vom Chor und der Band unter der Leitung von Schwester Christel Schröder und Schwester Annette Bürstinghaus. Sie werden uns weiter. Sie werden uns weiter durch diesen Tag begleiten und mit ihren wunderbaren Chorliedern erfreuen und auch mit ihren Klängen erfreuen. Vielen Dank. Vor uns liegt ein neues Jahr mit vielen Tagen und Stunden und wir wissen nicht, was es uns im Einzelnen bringen wird. Doch wir dürfen, wie David in Psalm 31, zuversichtlich beten. Ich aber, Herr, hoffe auf dich. Ich spreche, du bist mein Gott. In deiner Hand steht meine Zeit. Es mag in diesem begonnenen Jahr viele frohe und unbeschwerte Tage geben, aber auch Tage, an denen wir Lasten zu tragen haben oder an denen wir uns besonderen Herausforderungen gegenübersehen. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Jahr im Vertrauen auf den Gott, der Ihre Zeit in seinen Händen hat. Wir beten miteinander. Herr Jesus, du hast das neue Jahr mit uns begonnen und du willst es mit uns durchwandern. Danke, dass du schon weißt, was es beinhalten wird und wir uns mit unserer Zeit in deinen Händen wissen dürfen. Bitte leg deinen Frieden auf uns und rede du heute an diesem Tag zu uns. Amen. Ich habe nun den Grund gefunden. Dieses Lied wollen wir jetzt gemeinsam singen. Es ist das erste Lied auf Ihrem Programmheft und wir singen alle abgedruckten Strophen. Überrascht von Gottes Gnade, befreit leben. Wie geht es Ihnen mit diesem Thema heute Morgen? Wurden Sie schon einmal von Gottes Gnade überrascht? Oder haben Sie schon mal persönlich Gottes Gnade erlebt? In Apostelgeschichte 9 erfahren wir, wie Saulus, der später Paulus hieß, das erlebte. Erstens, ganzer Einsatz, doch wofür? Saulus hatte einiges aufzuweisen, ein erstklassiges Theologiestudium, eine solide Lebensführung nach den Geboten und Ordnungen Gottes und eine große Einsatzbereitschaft für seinen Glauben. Sein Glaube an die Erfüllung des Gesetzes ließ ihn zutiefst überzeugt sein, dass dieses Gerede über den Jesus aufhören musste. Maßlos regte sich Saulus auf über die Frauen und Männer, die immer noch glaubten, dass dieser gekreuzigte Jesus der Sohn Gottes sein sollte. Diesen Glauben wollte er ausrotten und das ging nur, wenn man die Menschen, die dieser Lehre anhingen, ausschaltete. Einer lebte schon nicht mehr, Stephanus, ein Diakon der Jesusleute. Saulus hatte mit Genugtuung zugesehen, als sie ihn wegen seines Glaubens an Jesus steinigten. Aber es gab immer noch andere, die glaubten, und es wurden immer mehr. Immerhin, in Jerusalem war er von Haus zu Haus gegangen, und wo er Christen fand, ließ er sie ins Gefängnis bringen. Später bekannte er: Ich wütete maßlos gegen sie. In allen Synagogen zwang ich sie durch Strafen zur Lästerung. Allerdings waren auch etliche geflohen und hatten sich so seinem Zugriff entzogen. Aber auch diese wollte er noch gefangen nehmen. Er ahnte nicht, dass bereits die Hand des Höchsten dabei war, ihn zu ergreifen. Als Gefangener seiner Denkstrukturen, mit verblendetem Sinn und zutiefst überzeugt, das Richtige zu tun, war es ihm unmöglich, in Jesus jemand anderes zu sehen als einen Verfluchten. Denn es galt, wer am Kreuz hängt, ist von Gott verflucht. Ich lese aus Apostelgeschichte 9. Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre aufspüren, um sie alle, Männer wie Frauen, in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Zu diesem Zweck wandte er sich an den hohen Priester und bat ihn um Briefe mit einer entsprechenden Bevollmächtigung, die er den Synagogen in Damaskus vorlegen wollte. Saulus war zutiefst überzeugt, Gott mit allem, was er tat, zu gefallen. So machte er sich auf den Weg und er scheute weder Mühe noch Zeit. Auch heute werden Christen verfolgt. Viele leben in allergrößter Bedrängnis. Sie erfahren soziale Ausgrenzung, blanken Hass, werden bedroht, verhaftet und gefoltert. In anderen Regionen wird die Ernte der Christen verwüstet, werden Tiere vergiftet oder Brunnen verseucht. Und immer geht es darum, den christlichen Glauben und Einfluss mit aller Gewalt zu zerstören. Dabei sind auch heute viele der Christenverfolger wie Saulus zutiefst überzeugt, das Richtige zu tun, um ihren politischen Einfluss zu sichern und oder ihre religiösen Überzeugungen durchzusetzen. Saulus, der später Paulus hieß, sagt im Rückblick auf diese Zeit: Ich bin der unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Nein, er verdient es wirklich nicht. Gnade kann man nicht verdienen. Aber er erlebte Gottes unverdiente Zuwendung, seine Gnade. Zweitens, überrascht von Gottes Gnade. Ich lese aus Apostelgeschichte 9, die Verse 3 bis 6. Als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saul. Die Stimme antwortete: Ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Welch eine Überraschung. Der, den er so radikal ablehnt, weil er am Kreuz starb, dessen Nachfolger er ins Gefängnis bringt, der lebt und begegnet ihm persönlich. Die Begegnung stellt ihn in ein helles Licht. Geblendet stürzt er zu Boden und hört eine Stimme fragen: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Der, der so fragt, lässt ihn nicht im Unklaren, wer mit ihm redet. Ich bin Jesus. Ich bin der, den du verfolgst. Jesus sagt Saulus und auch uns damit etwas Wichtiges. Ich identifiziere mich mit meinen Nachfolgern. Was ihnen angetan wird, das leide ich mit. Nachteile, Spott und Ausgrenzung um Jesu Willen, das gibt es auch heute. Das erfahren Schüler in ihren Klassen, das können Christen am Arbeitsplatz oder auch in ihren Familien erleben. Die Männer, die mit Saulus reisten, standen sprachlos vor Bestürzung dabei. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Saulus richtete sich vom Boden auf und öffnete die Augen, aber er konnte nichts sehen. Seine Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. 3 Tage lang war er blind und er aß nichts und trank nichts. Geblendet liegt Saulus auf dem Boden der Wirklichkeit. Doch Jesus will seine Persönlichkeit nicht zerstören, sondern ihn in seine große Geschichte mit seinen Menschen einbinden. Er schickt den erblindeten Saulus nach Damaskus. Dort wird er erfahren, was er tun soll. Eigentlich hätte der Saulus doch jetzt eine harte Strafe verdient. Zum Beispiel: Saulus, dass dein Wüten gegen meine Leute aufhört, wirst du jetzt bis an dein Lebensende inhaftiert. Aber Saulus hört nichts davon. Warum? Dieser Herr, dieser Jesus hat die Strafe bereits an seinem eigenen Leib erlitten. Dort am Kreuz starb er auch für einen Saulus und all seine falschen Ziele und Taten. Die schwere Schuld wurde bereits gesühnt. Durch diese Jesus-Begegnung und ein ganz neues Leben, das ihm dadurch geschenkt wird, wird Saulus überrascht von Gottes Gnade. Auch für unsere Zielverfehlungen litt und starb Jesus. Es ist Gnade, dass er für uns am Kreuz gestorben ist und unsere ganze Schuld gesühnt hat. Es ist Gnade, wenn wir in dem gekreuzigten und auferstandenen Jesus unseren Herrn, unseren Erlöser kennen und unser Leben vertrauensvoll in seine Hand legen. Jesus ist Gottes Gnadengabe für alle Menschen. Deshalb singen wir auch immer wieder gerne: Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden. Saulus schreibt später an die Christen in Ephesus: Aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Es ist Gnade, und doch braucht es auch unseren Entschluss, im Glauben die Gnadengabe Gottes anzunehmen und dafür zu danken. Drittens, befreit leben. Was wird nun aus Saulus? Ich lese aus Apostelgeschichte 9, die Verse 10 bis 12. In Damaskus lebte ein Jünger Jesu namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision: Hananias. Ja, Herr, erwiderte Hananias. Geh in die gerade Straße, befahl ihm der Herr, und frage im Haus des Judas nach einem Saulus von Tarsus. Du musst Folgendes wissen: Saulus betet. Und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Saulus betet. Beten, das war er gewohnt. Als gesetzestreuer Jude betete er mehrmals am Tag zu festgelegten Zeiten zu Gott. Doch irgendwie schaffte er es nicht, so zu leben, wie es vor Gott recht war. Mal gelang es ihm nicht, seine Nächsten zu lieben, mal spürte er, dass er Gott nicht wirklich vertraute und liebte. Und immer stand er unter dem Zwang: Ich muss mich anstrengen, um Gott zufriedenzustellen. Doch nun, nach der Begegnung mit Jesus, ist irgendwie alles anders. Jesus lebt. Der Gott aller Gnade und Wahrheit ist ihm begegnet. Nun hat Saulus durch Jesus in Gott einen Vater, zu dem er immer Zutritt hat. In Jesus, dem Messias, hat er einen Herrn, der ihn vorbehaltlos liebt. Das ist Gnade. Hananias hat Angst, und wer könnte die Angst des Hananias nicht verstehen? Er fühlt sich diesem hochgebildeten, fanatischen Theologen gegenüber ganz klein und restlos überfordert. Dazu ist er allzu gut informiert über die bösen Absichten dieses Mannes. Jesus mutet Hananias einen schweren Weg zu. Aber der Herr sagte: Geh trotzdem zu ihm, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug auserwählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht, bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Hananias wagt es und geht. Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in jenes Haus. Mit Herzklopfen betrat Hananias, der dem Gott aller Gnade vertraute, das Haus. Jesus leitete ihn Schritt für Schritt in seinem seelsorgerlichen Dienst an Saulus. Als Bruder hilft Hananias dem Erblindeten, er spricht ihm in Vollmacht Gottes Worte zu und hilft Saulus so zu einem Leben in großer innerer Freiheit und Gewissheit. Er legte Saulus die Hände auf und sagte: Saul, mein Bruder, der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise hierher erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus Augen fallen. Er konnte wieder sehen. Saulus stand auf und ließ sich taufen. Und nachdem er etwas gegessen hatte, kehrten seine Kräfte zurück. Saulus war erst einige Tage bei den Jüngern in Damaskus, da begann er auch schon, in den Synagogen der Stadt zu verkündigen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Halten wir fest, wovon und wozu Saulus befreit wurde. Jesus hat ihn befreit von seiner äußeren Blindheit. Saulus konnte wieder sehen. Jesus befreite Saulus von seinen alten Denkstrukturen. Die Gnade Gottes half ihm, Jesus als seinen Herrn und Retter zu erkennen. Der Befreite hatte nun den Wunsch: Ich will getauft werden. Ich will öffentlich bekennen, dass mir Jesus alle meine Sünden vergeben hat und dass ich Jesus nachfolgen will. Er ist befreit zu einer neuen Beziehung mit Gott. Jesus beschenkte ihn mit heiligem Geist und der inneren Gewissheit: Gottes Gnade hat mich befreit. Ich gehöre für immer zu Gott. Ich bin ein Kind Gottes und Gott ist mein Vater im Himmel. Bei ihm werde ich meine Ewigkeit zubringen. Damit war er befreit vom Zwang, das Gesetz erfüllen zu müssen, vom Trostlosen: Du musst, du sollst. Er verstand, Jesus hat das Gesetz bereits vollkommen erfüllt. Alles ist Gnade. Jesus befreite Saulus auch zu einer neuen Beziehung zu den Jesus-Nachfolgern. Statt sie ins Gefängnis zu bringen, war er ihr Bruder und mit ihnen durch Jesus ganz tief verbunden. Jesus befreite ihn auch zu einem neuen Auftrag. Mit Freimut und Überzeugungskraft verkündigte er: Jesus ist der Sohn Gottes. Überrascht von Gottes Gnade konnte Saulus nun sein Leben in großer innerer Freiheit leben. Und wir? Niemand von uns ist von Gottes Gnade ausgeschlossen. Jede und jeder darf Gottes Gnade für sich glaubend in Anspruch nehmen und immer mehr in die Freiheit hineinwachsen, die Jesus schenkt. Wir beten noch miteinander. Herr Jesus Christus, du bist die einzigartige Gnadengabe Gottes. Danke, dass du in diese Welt gekommen bist und auch unser Leben frei machen willst für das, was du mit uns vorhast. Wir bitten dich miteinander für deine verfolgte und leidende Gemeinde. Erbarme du dich über sie und über alle, die sie unterdrücken. Amen.
In unserer Gebetszeit jetzt wollen wir uns Zeit nehmen für das Lob Gottes. Wir haben seine Gnade angeschaut, mit der er Saulus begegnet ist und seine ganze Existenz verwandelt hat. Und mit dieser gleichen Gnade begegnet Gott eben auch uns und befreit uns. Und wenn wir ihn dafür anbeten, ehren wir ihn und es geschieht etwas in uns selber. Unsere Perspektive auf alle Dinge verändert sich. Für Matt Redman, einen britischen Liedermacher und Sänger, ist das ein wichtiger Wunsch in seinem Leben und er bittet Gott: Lass mich nie das Staunen über deine Gnade und Barmherzigkeit verlieren. Dass wir nicht aufhören zu staunen und immer neu anfangen, überrascht zu sein von Gottes Gnade, dazu wollen uns jetzt die folgenden drei Lieder helfen. Wir singen zuerst gemeinsam mit dem Chor, dann können wir zuhören und dann singen wir wieder zusammen. Lassen Sie uns staunen, loben und anbeten. Und wir beginnen mit Nummer 6 auf dem Liedblatt. Wir haben Gott gelobt und wir haben auch viel Grund, ihm konkret zu danken. Und das wollen jetzt zwei stellvertretend für uns alle hier vorne am Mikrofon tun, Schwester Gerlind Sauter und Johannes Bader. Und dazwischen singen wir aus dem Lied Nummer 2 den Refrain: Danke, lieber Vater, du gabst uns deinen Sohn. Das wollen wir insgesamt dreimal singen, wenn Sie es schon mal aufschlagen, die Nummer 2.
Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Tag der Gemeinschaft, den du uns miteinander hier in der Liederhalle schenkst. Dass wir in Frieden und Freiheit ohne äußere Bedrohung uns hier versammeln können. So viele deiner Kinder in Syrien, im Sudan, in Nordkorea und an noch vielen anderen Orten unserer Erde erleben heute ganz anderes. Du, unser Gott, rettender Taten, hast Mittel und Wege, ihnen heute deine Gegenwart zu offenbaren. Danke, du hast uns versprochen, mitten dabei zu sein, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind. So dürfen wir weiter erwartungsvoll hier sein und uns von deiner Gnade überraschen lassen. Und nicht nur heute, du hast uns im vergangenen Jahr vielfältig deine unverdiente, liebevolle Zuwendung erfahren lassen. Du hast uns durchgetragen, jeden Tag satt zu essen gegeben, ein Dach über dem Kopf, Menschen, die uns auf dem Weg begleitet haben. Wir danken dir auch für alle Möglichkeiten des Dienstes, die du uns gegeben hast. Du wirst derselbe auch in diesem neuen Jahr sein, jeden Tag neu. Dafür loben und preisen wir dich von Herzen. Amen.
Jesus Christus, wir danken dir an diesem Morgen, dass du zu jedem von uns persönlich sprichst. Du hast für jeden ein Wort des Zuspruchs, der Ermutigung, der Wegweisung, der Stärkung und auch des Trostes. Danke, Herr, dass dir, dem Auferstandenen, auch unsere Anliegen wichtig sind. Du hörst uns und verstehst uns wie kein anderer. Danke, dass du uns durch und durch kennst und trotzdem liebst. Und so stehen wir jetzt auch am Anfang dieses neuen Jahres. Und es ist gut und tut gut zu wissen, dass wir bei dir nicht perfekt sein müssen. Wir dürfen Fehler machen, weil bei dir Vergebung ist. Wenn wir fallen, hilfst du uns auf. Aber wir danken dir auch, dass du unser Herz siehst und an uns arbeitest, sodass wir immer mehr in dein Bild verwandelt werden. Du weißt um die Bereiche in unserem Leben, denen wir immer wieder versucht werden. Danke, Herr, dass du und dein Geist frei macht und du Veränderung schenkst. Du bist der treue Herr und deine Liebe zu uns ist unermesslich groß. Du bist immer derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Danke, dass deine Zusagen und Verheißungen heute noch für uns gelten. Dass wir erleben dürfen, wie du wirkst in unserem Leben, kleine und große Wunder. In deinem Namen, Jesus Christus, beten wir. Amen.
Auch die ganz persönlichen Dinge, für die jeder von uns Gott danken kann. Und diese Möglichkeit haben wir jetzt in einem stillen Gebet. Und diesmal nicht in unserer kleinen Kammer oder mit ein paar Leuten im Hauskreis, sondern mit tausenden Geschwistern hier. Lassen Sie uns eine Weile still sein, Gott danken, und am Schluss hören wir Musik zum Abschluss. Zum Schluss unserer Gebetsstunde singen wir noch eine Strophe vom Liedblatt Nummer 3, den Schlussrefrain und die erste Strophe.